Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Seien Sie dabei, wenn der Kongress zur Abendveranstaltung einlädt. Bei einer gemütlichen Atmosphäre im Restaurant Havel am Reichstag. Bei Speis und Trank die Krawatte lockern und die einzelnen Vorträge Revue passieren lassen. Neue Gesprächspartner finden, Kontakte knüpfen und sich in spannenden Gesprächen verlieren. Nutzen Sie weiterhin die Gelegenheit und sichern Sie sich einen der begehrten Plätze auf dem Kongress Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute über den Urlaub und die Rechtsprechung der Instanzgerichte und des BAG. In dieser Folge widmen wir uns wieder einmal, möchte man meinen, einem Thema, bei dem die Basics sitzen müssen und die so wichtig sind. Darauf aufbauend spielt die Rechtsprechung aber eine nicht unerhebliche Rolle und Arbeitgeber müssen diese im Blick behalten. Welche wichtigen Entscheidungen sind in diesem Jahr ergangen und worauf müssen die Verantwortlichen in den kommenden 12 Monaten besonders achten? Lieber Dr. Lellay, lassen Sie uns zunächst einmal auf die Basics eingehen. Ist das Bundesurlaubsgesetz abschließend und regelt es sachgerecht die Probleme in der Praxis? Gibt es möglicherweise Reformbedarf aus Ihrer Sicht?
Ich würde Ihre Frage, Herr Krabbel, gerne beantworten, wie früher das bei Radio Jerewan ja immer war. Die haben ja immer geantwortet mit im Prinzip ja. Und dann kam das, dass es im Grunde genommen nicht so ist. Ganz so schlimm ist es meiner Meinung nach mit dem Bundesurlaubsgesetz nicht. Denn es ist ein gutes Gesetz, es ist ein kurzes Gesetz, es ist auch ein verständliches Gesetz. Und es regelt im Grunde genommen auch ganz, ganz viele Fallkonstellationen. Allerdings muss man sagen, jetzt kommt das Aber, allerdings muss man sagen, es gibt eben auch viele Dinge, und das hat sich aus der Rechtsprechung ergeben, teilweise ist die ja auch europarechtlich geprägt, die sich dann nicht mehr ohne weiteres aus dem Bundesurlaubsgesetz ergeben und die dann sozusagen hineingelesen werden müssen. Aber immerhin, der Mindeststandard ist ja geregelt, also der gesetzliche Mindesturlaub, die Grundfragen wie Wartezeit des Urlaubs, Übertragung von Urlaub, Urlaubsabgeltung, das ist alles wunderbar geregelt. Also von daher gibt es schon eine gute Grundlage, will ich sagen.
Dann lassen Sie uns genau diese Grundlagen nochmal ganz kurz durchgehen, vielleicht der Vollständigkeit halber. Wie wird der Urlaub berechnet und wann entsteht dieser?
Ja, es ist wirklich einfach in dem Sinne, man guckt ins Gesetz rein und findet dort den Paragraphen 1 Bundesurlaubsgesetz sofort am Anfang. Da steht nämlich drin, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub hat. Dann gibt es einen Paragraphen 4, wo gesagt wird, dass nach 6-monatiger Wartezeit der volle Jahresurlaub entsteht. Es gibt auch Teilurlaub, wenn ich vor der Jahresmitte aus dem Arbeitsverhältnis ausscheide. Und das sind so die Parameter, die da eine Rolle spielen, was dann interessanterweise nicht mehr im Gesetz ohne weiteres drinsteht. Das kann man aber dann erschließen. Der gesetzliche Mindesturlaub sind ja die 24 Werktage, die gelten aber nur bei einer 6-Tage-Woche. Das heißt also, und das steht zumindest nicht mehr im Gesetz drin, bei einer 5-Tage-Woche ist der Urlaub dann auch schon entsprechend reduziert, der Mindesturlaub auf 20 Urlaubstage und so weiter und so weiter. Es gibt noch ein paar besondere Konstellationen, sowas wie Langzeiterkrankung. Da, und das steht auch noch nicht mehr im Gesetz drin, ist der Verfall des Urlaubs mittlerweile europarechtlich auf 15 Monate festgelegt. Und es gibt auch, und da werden wir ja gleich noch drauf kommen, einige Regeln, die sind speziell bei Mutterschutz und Elternzeit.
Ja, und was auch sehr wichtig ist, ist die Unterscheidung zwischen gesetzlichem Mindesturlaub, über den wir jetzt hier gesprochen haben, im weitesten Sinne, und dem vertraglichen Zusatzurlaub, der in der Regel ja auch gewährt wird, zumindest in Deutschland. Wie steht es hier mit der Vertragsfreiheit?
Unbedingt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Der gesetzliche Mindesturlaub, der ist nämlich, wie die Juristen sagen, unabdingbar. Das kann man nachlesen in § 13 Bundesurlaubsgesetz. Was bedeutet das? Das kann also nicht zulasten von Arbeitnehmern abgeändert werden. Das heißt also, unter den gesetzlichen Mindesturlaub in Deutschland fällt niemand. Das kann einem niemand nehmen. Anders ist es dann mit dem sogenannten vertraglichen oder vielleicht sogar tarifvertraglichen Mehrurlaub. Der ist nämlich grundsätzlich, wie wir Juristen sagen, dispositiv. Was heißt das? Damit kann ich also spielen, in Anführungszeichen. Da kann ich also auch sagen, möglicherweise wird der reduziert in bestimmten Konstellationen. Und das ist also schon eine Frage auch von Vertragsgestaltung.
Ja, dann kommen wir gleich vielleicht noch zu einem Klassiker. Wie ist die Urlaubsabgeltung geregelt und wie wird sie berechnet?
Urlaubsabgeltung auch wunderbar geregelt im Bundesurlaubsgesetz, Paragraph 7 Absatz 4, nämlich das ist die Konstellation, wo der Urlaub wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr genommen werden kann. Das heißt also, der Urlaub kann faktisch nicht verbraucht werden. Und dann sagt das Gesetz, ist er abzugelten. Das heißt also, ist er in Geld auszugleichen in Anführungszeichen. Was sind die da Voraussetzungen? Aber das Arbeitsverhältnis muss eben beendet sein. Es muss noch offener Urlaub da sein. Und dann darf es natürlich auch keinen Ausschluss geben. Und berechnet wird es ganz easy peasy, hätte ich jetzt fast gesagt, von der Personalabteilung. Die errechnen dann nämlich einfach den finanziellen Wert der Urlaubstage, die noch offen stehen. Und das ist dann der Auszahlungsbetrag.
Ja, und bevor wir jetzt zur Rechtsprechung aus diesem Jahr kommen, gab es noch eine Rechtsprechung, die hohe Wellen geschlagen hat. Da möchte man meinen, welche Hinweise und Aufforderungsobliegenheiten hat denn der Arbeitgeber in Sachen Urlaubsanspruch gegenüber dem Arbeitnehmer?
Völlig richtig. Das ist der Bereich, den wir ja zu Anfang kurz angesprochen hatten, der sich dann überhaupt nicht mehr aus dem Bundesurlaubsgesetz ergibt. Da wird man das alles vergeblich suchen, was wir jetzt besprechen. Nämlich nach der einschlägigen EuGH und BAG-Rechtsprechung, mittlerweile ist es ja sogar auch schon ein paar Jahre alt, verfällt der Urlaub nämlich nur, wenn die Arbeitgeberin bestimmten Mitwirkungspflichten nachkommt. Das heißt also, erstmal ist ja im Bundesurlaubsgesetz relativ streng geregelt, dass der Urlaub immer am Ende des Jahres, des Kalenderjahres verfällt, wenn er nicht übertragen wird, und dann ist der letzte Verfalldatum der 31.3. des folgenden Jahres. Das heißt, also dann ist der Urlaub erstmal konkret weg. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, die Rechtsprechung sagt, das passiert aber nur, wenn konkret informiert worden ist über den noch bestehenden Urlaub, wenn darauf hingewiesen worden ist, dass der Urlaub verfallen kann am Ende des Kalenderjahres oder beim Ende des Übertragungszeitraums und wenn aufgefordert wurde, den Urlaub noch rechtzeitig zu nehmen. Das heißt also, alles das ist praktisch wie so ein Rundum-Sorglos-Paket für Arbeitnehmer. Alles das muss gesagt werden. Und wenn das nicht gesagt wird, nachträglich oder nachweislich gesagt wird, dann verfällt der Anspruch erstmal nach Rechtsprechung gar nicht, obwohl das Jahr zu Ende geht und der Übertragungszeitraum auch zu Ende geht.
Ja, man merkt, das ist relativ umstritten in der Argumentation. Kommen wir zur Rechtsprechung aus diesem Jahr. Zunächst einmal das BAG vom 3. Juni 2025. Hier ging es um den Verzicht auf gesetzlichen Mindesturlaub. Was ist hier passiert und wie wurde entschieden?
Das ist meiner Meinung nach, Herr Krabbel, eine der BAG-Entscheidungen, die wirklich durch die Bank in diesem Jahr mit zu den Top 10, vielleicht sogar zu den Top 3 gehören, weil sie so wichtig sind für die Praxis. Was war da passiert? Da gab es einen Betriebsleiter, der wurde gekündigt und da wurde, wie das ja ganz häufig der Fall ist, beim Arbeitsgericht ein Vergleich geschlossen. Und in diesem Vergleich sollten die Urlaubsansprüche wörtlich in natura gewährt sein. Das heißt also, man wollte hier durch den Vergleich, wie das ja auch üblich und aus Arbeitgeberinnensicht richtig ist, den Urlaubsanspruch bzw. Abgeltungsansprüche mit erledigen. Und da sagt jetzt das BAG, nein, das geht nicht, weil das wäre ja ein Verzicht auf den gesetzlichen Mindesturlaub. Wir hatten es gerade gesagt, § 13 Bundesurlaubsgesetz. Das heißt, eine solche Vergleichsbestimmung ist nichtig. Das wurde in ganz, ganz vielen Vergleichen immer geschrieben. Nicht? Da gibt es also dann böses Erwachen. Aber wichtig, der Tipp für die Praxis, ein sogenannter Tatsachenvergleich, den kann ich natürlich immer noch schließen. Das heißt, ich muss mich dann über das Tatsächliche einigen, aber nicht mit so einer relativ lapidaren Formulierung wie Urlaubsansprüche sind in natura gewährt. Das würde also nicht reichen.
Weiter geht es mit dem LAG Hamm, deiner Entscheidung vom 11. September 2025. Elternzeit und tariflicher Mehrurlaub. Was ist hier passiert?
Auch eine wichtige Entscheidung, allerdings ein spezieller Fall. Wir hatten es ja oben schon mal kurz angesprochen. Sowohl im Mutterschutzgesetz als auch im BEEG werden nach Ansicht des LAG Hamm eigene, in Anführungszeichen, Urlaubsjahre gewährt und mit besonderen Übertragungszeiträumen dann eben versehen. Hier in dem Fall war es so gewesen, dass auch nach Ausscheiden noch Urlaub vorhanden war. Und die Arbeitgeberin meinte, dass der Urlaub, dass zumindest der tarifliche Mehrurlaub, der sei verfallen und nur der gesetzliche Mindesturlaub, der habe noch Bestand. Und das sieht das LAG eben anders aufgrund dieser speziellen Regelung im Mutterschutzgesetz, im BEEG, die eben auf einen anderen, in Anführungszeichen, Übertragungszeitraum, besonderen Übertragungszeitraum sich da beziehen sollen. Deswegen wichtig für die Praxis, in diesen speziellen Konstellationen nochmal ganz genau hinschauen, wie konkret gestaltet sich der Verfall von Urlaubsansprüchen.
Und um Informationspflichten des Arbeitgebers ging es in dem Urteil vom LAG Baden-Württemberg mit Datum 3.2.2025.
Das ist auch ein interessanter Fall, weil es auch hier um Urlaub ging, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgegolten werden sollte. An sich ein krasser Fall, spielt in der Zeitarbeitsbranche. Und da kann man dem Sachverhalt, dem Tatbestand des Urteils entnehmen. Da gab es eine Arbeitnehmerin, die nahm nie Urlaub und verlangte dann nach Ende des Arbeitsverhältnisses ca. 14.000 Euro Urlaubsabgeltung. Und unter anderem sagte sie dann, naja gut, das war alles nicht richtig dokumentiert, also Nachweisgesetz, Verstoß und so weiter und so weiter. Und das LAG sagt, das ist erstmal so schon richtig, dass da der Urlaub nicht erstmal so abgekauft werden darf. Es gibt also einen Urlaubs- und damit auch einen Urlaubsabgeltungsanspruch. Aber, und das ist wichtig, der unterliegt einer tariflichen Ausschlussfrist. Es war ja nur der Abgeltungsanspruch. Und hier war der Anspruch verspätet geltend gemacht worden und deswegen wegen der tariflichen Ausschlussfrist im Ergebnis dann verfallen. Aber man kann eben damit sagen, die Nachweispflichtverstöße, die sind ernst zu nehmen, aber auch eben die tariflichen Ausschlussfristen können ein sehr, sehr wichtiges Instrument sein, um solchen Abgeltungsansprüchen vorzubeugen.
Und zu Beginn des Jahres gab es noch ein Urteil des LAG Berlin-Brandenburg vom 16. Januar. Dort ging es um Urlaubsbescheinigung und vertragliche Ausschlussfristen.
Ja, auch ein wirklich praktisch relevanter Fall, weil man daran einfach sieht, worauf die Leute so alles kommen. Da wurde eben eine Urlaubsbescheinigung nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses ausgestellt. Vorher gab es auch einen Prozessvergleich in einem Kündigungsschutzverfahren. Da wurde die Urlaubsabgeltung nicht geregelt. Und dementsprechend wollte dann hinterher der Kläger eine Urlaubsabgeltung noch geltend machen und hat sich dafür vor allen Dingen eben auf die Urlaubsbescheinigung gestützt. Allerdings sagt hier das Landesarbeitsgericht, die Urlaubsbescheinigung, die dokumentiert nur den Resturlaub und ersetzt aber nicht die fristgerechte Geltendmachung des Zahlungsanspruchs. Und das hatte der Kläger nicht getan, sodass hier also auch über die Ausschlussklausel, diesmal eine vertragliche Ausschlussklausel, die Arbeitgeberin sich vor dieser Zahlungspflicht schützen konnte.
Ja, und kurz vor dem Ende vielleicht noch die Frage, welche wichtige Entscheidung, die ich jetzt nicht gesehen, gefunden habe, ist Ihnen über den Weg gelaufen aus dem Jahr 25, die wir vielleicht noch erwähnen sollten, und vielleicht noch der Ausblick 26, was liegt beim BAG an und steht zur Entscheidung an?
Also zwei Entscheidungen aus 25 zum großen Komplex Urlaub, da ist ja immer der 9. Senat des BAG zuständig, sind mir aufgefallen, einmal die vom 15.07.2025, da ging es um den Verfall von Urlaub bei Langzeiterkrankungen und da ist es so nach wie vor, dass das BAG davon ausgeht, dass Arbeitsverträge den Verfall des gesetzlichen Mindesturlaubs bei Langzeiterkrankungen zugunsten des Arbeitnehmers ausschließen. Das sind Altverträge, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt also hier nach wie vor bleibt es dabei, der Urlaub kann über Jahre sich ansammeln und dann beim Ausscheiden zur Abgeltung anstehen, wenn der Vertrag das so vorsieht. Und eine weitere interessante Entscheidung gab es im August, am 19.08.2025. Da wurde nochmals bestätigt, dass der Urlaub immer im Verhältnis zu den tatsächlichen Arbeitstagen zu berechnen ist. Also Grundlage ist immer der Tag oder die Tage mit Arbeitspflicht. Ja, und worauf ich mich freue, in Anführungszeichen, worauf ich gespannt bin, ist die Revision zu dem LAG-Urteil Baden-Württemberg, was wir gerade hier oben schon kurz angesprochen hatten mit dem Nachweisgesetz und der Urlaubsabgeltung, wie da das BAG entscheidet. Die Revision wurde nämlich zugelassen und wenn ich es richtig sehe, soll da schon im Januar 2026 drüber entschieden werden.
Dann lassen Sie uns ganz zum Abschluss vielleicht noch einen Klassiker besprechen bzw. klarstellen. Unter welchen strengen Voraussetzungen darf ein genehmigter Urlaub widerrufen werden bzw. vielleicht vorhergehend die Frage, wann gilt ein Urlaub überhaupt als genehmigt?
Ja, vorab die Frage, die ist ganz richtig, wann gilt der als genehmigt? Immer dann, wenn ich als Arbeitnehmer den Urlaubsantrag einreiche und dann vom jeweiligen Vorgesetzten bzw. der Personalabteilung dazu die in Anführungszeichen Genehmigung bekomme. Man muss es sich klar machen, dass das natürlich heute in ganz, ganz vielen Unternehmen, gerade Unternehmen, die auf Digitalisierung setzen, über die entsprechende Personalsoftware passiert. Das heißt also, da werden die Dinge, die Urlaubstage, die Urlaubswünsche eingetragen und dann vom jeweiligen Vorgesetzten in Anführungszeichen abgenickt. Das ist also eine Routinevorgang. Und wann kann man Urlaub widerrufen? Sie haben zu Recht schon, Herr Krabbel, gesagt, strenge. Ich würde noch einen weitergehen und sagen, strengste Voraussetzungen, nämlich an sich fast nie kann man genehmigten Urlaub widerrufen, weil der Urlaub, der genehmigt ist, der ist eben genehmigt. Es ist eine verbindliche Freistellungszusage, so sagt die Rechtsprechung das ja auch. Es gibt extreme Ausnahmefälle bei unvorhersehbaren, schwerwiegenden betrieblichen Gründen, also drohende Existenzgefährdung der Arbeitgeberin, Katastrophenlage und so weiter und so weiter. Da kann das eine Rolle spielen. Ehrlich gesagt, mir ist kein Fall bekannt aus der Praxis, wo das jemals mal durchgegriffen hat. Das wird immer wieder versucht. Es wird auch jetzt in der Weihnachtszeit höchstwahrscheinlich wieder passieren. Spätestens nächstes Jahr im Sommerurlaub wird es auch wieder passieren. Und regelmäßig wird das scheitern, weil die Rechtsprechung sehr, sehr streng ist.
Dann vielleicht der abschließende Rat, lieber nicht darauf berufen, sondern es liegt wirklich die Katastrophe vor, von der wir nicht ausgehen wollen. Das wollen wir nicht hoffen. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.